Und es soll unser Thema am heutigen Morgen sein. Ich überschreibe es mit: Im Danken, da liegt nicht nur Segen, sondern eine wesensverändernde Kraft. Warum brauchen wir diese wesensverändernde Kraft? Ich habe im Jesaja gelesen, Kapitel 55. Ja, die Berge werden frohlocken und mit Dank Gott begegnen. Und die Bäume sollen in die Hände klatschen. Wenn ich in der Offenbarung lese von der Engel, die von Ewigkeit zu Ewigkeit frohlocken und Dank sagen, dann ist das doch ein Hinweis auf das Wesen, das dankbare Wesen, was vielleicht durch den Sündenfall der Schöpfung irgendwie abhanden gekommen ist. Und danach wollen wir uns ausstrecken. Wie schon das letzte Mal angekündigt, dreht sich das heutige Thema um die Dankbarkeit. Bevor ich jetzt doch damit fortfahre, möchte ich zum ersten Mal mit euch gemeinsam lesen, welche Folgen die Undankbarkeit in unserem Herzen hat. Also wer seine Bibel dabei hat, schlägt sie bitte auf im Römerbrief Kapitel 1. Wir lesen die Verse 18 bis 32. Römer Kapitel 1. Der routinierte Bibelleser hat sofort. Ich lese auf Vers 18. Denn Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbart über alles gottlose Leben und alle Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Denn was man von Gott erkennen kann, ist unter ihnen offenbar. Denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn sein unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt, wenn man es wahrnimmt, ersehen an seinen Werken, so dass sie keine Entschuldigung haben. Denn obwohl sie von Gott wussten, haben sie ihn nicht als Gott gepriesen, noch ihm gedankt, sondern sind dem Nichtigen verfallen und ihren Gedanken. Und ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Die sich für Weise hielten, sind zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild gleich dem eines vergänglichen Menschen und der Vögel und der Vierfüßigen und der kriechenden Tiere. Darum hat Gott sie in den Begierden ihrer Herzen dahingegeben in die Unreinheit, sodass sie ihre Leiber selbst entehren. Sie haben Gottes Wahrheit in Lüge verkehrt und das Geschöpf verehrt und ihm gedient statt dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Amen. Darum hat sie Gott dahingegeben in schändliche Leidenschaften, denn bei ihnen haben Frauen den natürlichen Verkehr vertauscht mit dem Widernatürlichen. Desgleichen haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind in Begierde zueinander entbrannt und haben Männer mit Männern Schande über sich gebracht und den Lohn für ihre Verirrungen, wie es ja sein musste, an sich selbst empfangen. Und wie es für nichts geachtet haben, Gott zu erkennen, hat sie Gott dahingegeben im verkehrten Sinn, sodass sie tun, was nicht recht ist. Voll von aller Ungerechtigkeit, Schlechtigkeit, Habgier, Bosheit, voll Neid, Mord, Hader, List, Niedertracht, Ohrenbläser, Verleumder, Gottesverächter, Frevler, hochmütig, prahlerisch, erfinderisch im Bösen, den Eltern ungehorsam. Unvernünftig, treulos, lieblos, unbarmherzig. Sie wissen, dass sie nach Gottes Recht den Tod verdienen, die solches tun, aber sie tun es nicht nur selbst, sondern haben auch Gefallen an denen, die es tun. Anhand dieser Bibelstelle können wir also erkennen, dass Undankbarkeit irgendwann Gericht nach sich zieht. Wie man ja auch schon im Alten Testament bei der Wüstenwanderung des Volkes Israel erkennen konnten. sollte uns das nicht großes Anliegen sein, uns bewusst mit dem Thema Dankbarkeit auseinanderzusetzen. Einige von euch lesen ja gerade das Buch Der Schlüssel zur Freude. Das habt ihr vom Hemberg mitgebracht. Dieses Buch, das ist also so faszinierend, dass ich gewusst habe, ich muss zu diesem Thema Predigt schreiben. Es werden hier auch immer wieder Anmerkungen aus dem Buch zu finden sein. Nun gibt es einen Grund, warum wir in der Bibel immer wieder dazu aufgefordert werden, dankbar zu sein. Das Wort danken oder loben kommt im Neuen Testament 155 Mal vor. 100 Mal davon in den Paulusbriefen. Auch im Alten Testament finden wir zahllose Stellen, die uns zum Danken und Loben auffordern, vor allem auch in den Psalmen. Ich will dazu nur einige wenige Bibelstelle zitieren. So schauen wir in den 34. Psalm in Vers 2. Ich will den Herrn loben alle Zeit, sein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Liest man diesen Vers im Zusammenhang, fällt auf, dass die Umstände, in denen David hier war, alles andere war, als dass man denkt hier wie einem zum Danke. Er kämpft um sein Leben, als er sich vor Abimelech wahnsinnig stellt. Oder im 97. Psalm, Vers 12, ihr Gerechten, freut euch des Herrn und danket ihm und preiset seinen heiligen Namen. Dieser Vers folgt einer Beschreibung des Gerichtes Gottes über die Schöpfung. Im Psalm 139, der Vers 14, ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Dieser Psalm beschreibt die Allmacht und Allgegenwart Gottes aus einer Perspektive der Glückseligkeit Davids. Im Neuen Testament zum Beispiel, in Philipper 4, Vers 6, sorget euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst euer Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Kolosser 2, Vers 7, und seid reichlich dankbar. Kolosser 3, Vers 15, und der Friede Christi, zu dem ihr auch berufen seid, in einem Leibe, regiere in euren Herzen und seid dankbar. Kolosser 3, Vers 17, und alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. Kolosser 4, Vers 2, seid beharrlich im Gebet und wacht in ihm mit Danksagung. Werdet nicht müde, Gott zu danken. 1. Thessalonicher 5, Vers 18, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Und so weiter und so weiter. Hinter dieser Aufforderung zur Dankbarkeit steckt ein kraftvolles Geheimnis von ungeheurer Bedeutung, denn Dankbarkeit, die ist eine verändernde Kraft und bringt Segnungen mit sich, wie wir noch weiter sehen werden. Jeder Mensch hat in seinem Leben die Wahl, wie er sich in bestimmten Situationen entscheidet. Entweder er klagt und jammert, oder er fängt an zu loben und zu danken. Das schreibt die Autorin in ihrem Buch. Ich möchte hier allerdings noch einen Schritt weitergehen und behaupte, dass wir uns nicht wirklich dazu entscheiden müssen, in schwierigen Situationen zu jammern. Das kommt von ganz allein, ohne dass wir dafür bewusste Entscheidungen treffen müssen. Die natürliche Reaktion eines Menschen auf Probleme ist es zu jammern. Das können wir schon von Kindesbeinen an, das müssen wir nicht mehr lernen. Das ist unsere gefallene Natur. Deshalb würde ich das lieber umformulieren, und zwar in, ja, jeder Mensch hat in seinem Leben die Wahl, sich in bestimmten Situationen für die Dankbarkeit zu entscheiden, anstatt zu klagen. Zugegebenermaßen gibt es solche, die eher zur Dankbarkeit finden als andere, denen es hier die Luft abzuschnüren scheint, bevor Wort des Dankes über ihre Lippen kommt. Menschen kann man grundsätzlich in zwei Kategorien einteilen, Nörgler und Anbeter. Man kann nicht beides gleichzeitig sein. Hier meine ich die grundlegende Herzenseinstellung. Natürlich kann man zeitweise oder sporadisch auch mal das eine oder andere sein. Aber im Lauf des Lebens tritt die Grundeinstellung eines Menschen immer mehr in den Vordergrund. Das ist das, was uns geprägt hat von Kindesbeinen an. Wobei, wie schon gesagt, wenn ich zum dankenden Anbeter werde, dann gehört von mir zunächst eine ganz bewusste Willensentscheidung dazu. Der Unterschied zwischen vergeudeten, verbitterten Leben oder einem übersprudelnden Leben, das Gott die Ehre gibt, liegt eben in dieser bewussten Willensentscheidung. Auch in der Medizin hat man schon herausgefunden, wie wichtig Dankbarkeit ist. Wer dankbar ist, kostet die schönen Momente des Lebens intensiver aus, fördert das eigene Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl, geht mit Stress und Problemen besser und konstruktiver um, ist hilfsbereiter und rücksichtsvoller, hat eine wichtige soziale Kompetenz. Dankbare Menschen sind weniger anfällig für Neid und Minderwertigkeitsgefühle. Sie können mit Ärger anders umgehen, werden über einem Unglück nicht bitter und haben so etwas wie eine Notration für die dunklen und weniger glücklichen Tage des Lebens. Wer dankbar ist, lebt zufriedener und gesünder. Das ist ein Text aus einem medizinischen Fachjournal. Warum entfaltet sich nur so wenig von dieser dauerhaften Dankbarkeit in unserem Herz? Ein Grund ist der Widersacher, der alles dran setzt, um zu verhindern, dass wir aufrichtig dankbar sind. Denn Undankbarkeit ist der erste Schritt weg von Gott. Wenn wir diese Wurzel nicht rigoros ausreißen, nutzt Satan diese Wurzel, um in unserem Herzen eine Quelle der Hässlichkeit entstehen zu lassen. Denke mir nur dran, was Undank in Römer Kapitel 1, das wir vorhin gelesen haben, alles nach sich gezogen hat. Haben wir Christen denn nicht allen Grund, dankbar zu sein? Sind wir schließlich nicht teuer erkauft worden von dem, der uns über alle Maßen liebt? Der sich selbst nicht verschont hat, um uns aus der Finsternis freizukaufen. Ja, der von sich selbst sagt in Jesaja 49, ich lese die Verse 15 und 16, kann auch eine Frau ihr Kindlein vergessen, dass sie sich nicht erbarme über den Sohn ihres Leibes. Und ob sie seiner vergesse, so will ich doch deiner nicht vergessen. Siehe, in die Hände habe ich dich gezeichnet. Oder in Jeremia 31, Vers 2, der Herr ist mir erschienen von ferne, ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Güte. Deshalb sollten wir gerade als Christen unsere Dankbarkeit nicht nur darauf beschränken, wenn alles glatt läuft in unserem Leben. Wenn wir die Arbeitsstelle bekommen, die wir unbedingt haben wollen, oder wenn wir gerade mal die einzig freie Parklücke wieder kriegen, die da ist, oder irgendein Testergebnis gut ausfällt, sodass es uns weiterbringt. Wir sollten uns viel mehr bewusst machen, wenn Probleme kommen, wie viel Segen wir bisher schon unverdient in unserem Leben erfahren haben. Und dass Gott uns gegenüber keine Bringschuld hat, was seine Segnungen angeht. Wir neigen ja oft dazu, vergesslich zu sein. Wir vergessen Gott für unsere Errettung, seine Treue, seine Versorgung und seinen Schutz zu danken, weil es vielleicht irgendwann für uns selbstverständlich wird. Wenn wir das alles vergessen, dann werden wir umkommen, so wie Gott den Hebräern in 5. Mose 8, Vers 19 verheißen hat. Wirst du aber den Herrn, deinen Gott, vergessen und anderen Göttern nachfolgen und ihnen dienen und sie anbeten, so bezeuge ich euch heute, dass ihr umkommen werdet. Das heißt, Tag für Tag sterben wir ein bisschen mehr, obwohl wir ein erfülltes Leben führen könnten. Wenn wir meinen, die Segnungen in unserem Leben seien selbstverständlich, sie stimmen uns zu, dann kommt die Undankbarkeit von ganz allein. Je höher unser Lebensstandard ist, den wir gewohnt sind, umso unzufriedener und fordernder werden wir. Machen wir uns doch mal bewusst, dass der durchschnittliche westliche Mensch reicher ist als 99,4% der Menschen, die jemals auf dieser Erde gelebt haben. Und trotzdem sind gerade auch wir Deutschen Weltmeister im Jammern auf hohem Niveau. Und das ist sogar weltweit bekannt. Undankbare Menschen sind wie Gefäße oder Behälter, die ein Loch haben. Kaum werden sie mit Segen gefüllt, laufen sie aus. Stets brauchen sie etwas anderes, was Neues, das ihren Hunger noch Zufriedenheit stillt. 5. Mose, Kapitel 8, Vers 12 bis 14. Wenn du nun gegessen hast und satt bist und schöne Häuser erbaust und darin wohnst, und deine Rinder und Schafe und Silber und Gold und alles, was du hast, sich mehrt, dann hüte dich, dass dein Herz sich nicht überhebt und du den Herrn, deinen Gott, vergisst, der dich aus Ägyptenland geführt hat, aus der Knechtschaft. Ein Gefäß, das voll ist, aber niemals genug hat. Wir sollen uns davon verabschieden zu denken, dass Gott verpflichtet wäre, uns ein Leben in Leichtigkeit, Luxus im Überfluss und Gesundheit zu schenken. Ein weiterer Aspekt ist, dankbare Christen, die wirken auf andere anziehend. Dankbar zu sein, wenn es einem gut geht, das ist kein Kunststück. Das können auch Menschen, die Gott nicht kennen. Doch wir werden erst zum Zeugnis für den Herrn, wenn wir auch im Leiden ein dankbares Herz bewahren können. Allerdings sollte der Dank von Herzen kommen. Ich denke an der Stelle, ja, an die Engel in der Offenbarung, die von Ewigkeit zu Ewigkeit frohlocken und Dank sagen. Das kann man nur verstehen, ja, wenn man erkennt, dass es ihrer Natur entspricht. Versuche man Dank aus uns selbst als Werk zu bewahren, dann enden wir vermutlich wie die Münchner im Himmel. Ich weiß nicht, wer das kennt, der Aloysius, der auf der Wolke frohlockt und runterschaut auf seine ehemalige Bekannte, die im Biergarten sitzen. Wenn man dann sieht, wie sein Frohlocken schmerzlich wird, ich wage das jetzt gar nicht zu zitieren, aber so sieht unsere Dankbarkeit aus, wenn sie nur mit dem Mund formuliert wird. Da fehlt das Herz als treibende Kraft. Hierzu habe ich eine wahre Geschichte aus dem Buch. Eine Gruppe aus einer Gemeinde in New Bern, North Carolina, unternahm eine Missionsreise in die Karibik. Wie Sie sich wahrscheinlich denken können, bieten die Bedingungen in den piekfeinen, luxuriösen Ferienanlagen einen krassen Gegensatz zu den ärmlichen Verhältnissen, in denen die meisten Einwohner dieser tropischen Inseln leben. Auf dieser Missionsreise brachte der Gastgeber die Gruppe in eine Lepra-Kolonie auf der Insel Tobago. Während sie dort waren, feierten sie einen Gottesdienst in der Kapelle auf dem Campus. Vermutlich können Sie sich vorstellen, dass sich schon der Anblick von entstellten Leprakranken auf den blanken Kirchenbänken tief in das Gedächtnis und die Erinnerung jedes einzelnen Besuchers einprägt. Was aber dann folgt, vergaß garantiert keiner mehr. Als der Pastor sagte, wir haben noch Zeit, um ein weiteres Lied zu singen, Hat jemand ein Lieblingslied? Konnte er eine einsame, leprakranke Frau sehen, die mit abgewandtem Rücken in der letzten Reihe saß? Bei der Frage nach dem letzten Lied drehte sie sich um, mühsam von vorne und schaute den Pastor an. Die Bezeichnung Körper für das, was von ihr noch übrig geblieben war, ist eigentlich schon übertrieben. Sie hatte keine Nase mehr, keine Lippen, die Zähne, die schief in ihrem Schädel saßen, waren bloßgelegt. Sie hob ihren Arm stumpf, sie hatte keine Hand mehr und hoffte darauf, dass sie ihr Lieblingslied vorschlagen könnte. Ihre Zähne klapperten im Rhythmus ihrer krächzenden Stimme, als sie sagte, können wir das Lied Count Your Many Blessings, zu Deutsch Zähl das Gute, sieh, was Gott getan, singen. Der Pastor stolperte von der Kanzel herab zur Tür hinaus in den angrenzenden Garten. Heiße Tränen der Beschämung rannten seine Wangen herab. Ein Teilnehmer der Reisegruppe sprang für ihn ein und stimmte dieses bekannte Lied an, diesen ungewöhnlichen Ort an. Zweifelsohne war dies einer der ungesegnetsten Orte im ganzen Universum. Ein Freund des Pastors eilte nach draußen, legte seinen Arm um den schluchzenden Mann und sagte tröstend, ich wette, du wirst dieses Lied nie mehr singen können, oder? Doch, antwortete der Pastor, aber nie mehr so wie bisher. Im 19. Jahrhundert litt Charles Spurgeon, der britische Prediger und Autor, chronisch unter Gicht und Rheuma. Öffentlich wurde er verleumdet und lächerlich gemacht. Überdies litt er manchmal unter schwersten Depressionen. Dennoch hatte er gelernt, für solche Hindernisse dankbar zu sein, anstatt sich darüber zu beklagen oder davon ablenken zu lassen. Einmal sagte er in einer Predigt, ich denke, unsere Gesundheit ist das größte Geschenk, das Gott uns machen kann. Dennoch ist Krankheit das weitaus größere. Wenn ich könnte, würde ich alles darum geben, gesünder zu sein. Müsste ich allerdings mein Leben noch einmal von vorne beginnen, würde ich es niemals ohne meine vielen Krankenlager und bitteren Schmerzen und nicht ohne diese ermüdenden und schlaflosen Nächte führen wollen. Ja, durch Schmerzen kann Segen entstehen, wenn wir dadurch anderen Menschen dienen und helfen können. Der schottische Prediger George Madson, 1842 bis 1906, verlor ohne ersichtlichen Grund als Jugendlicher nach und nach sein Augenlicht. Im Alter von 20 Jahren war er vollständig erblindet, worauf seine Braut die Verlobung auflöste. Viele Monate kämpfte er mit einem gebrochenen Herzen und unbeantworteten Fragen. Diese Erfahrung stürzte ihn fast in Verzweiflung und er war versucht, den Dienst als Prediger an den Nagel zu hängen. Schließlich kam er jedoch an den Punkt, an dem er sagen konnte, mein Gott, ich habe dir niemals für meinen Dorn gedankt. Tausende Male habe ich dir Danke für meine Rosen gesagt, aber nicht ein einziges Mal für meinen Dorn. Zeige mir die Herrlichkeit des Kreuzes, das ich zu tragen habe. Lehre mich den Wert meiner Dornen. Zeige mir die Tränen, die sich in einem Regenbogen verwandelt haben. Da ist die Rede noch von einem Lied, das da gibt mit folgendem Text. Nun dankt alle Gott mit Herzen, Mund und Händen, der große Dinge tut an uns und allen Enden, der uns vom Mutterleib und von Kindesbeinen an unzählig viel zu gut bis hierher hat getan. Dieser fröhliche Refrain entstand nicht am Esstisch beim Erntedankfestessen, sondern inmitten von Schmerzen, Leid, Trauer und Tod. Der Dichter dieses Liedes, ein protestantischer Theologe namens Martin Rinkert, kümmerte sich im 17. Jahrhundert und während des Dreißigjährigen Krieges um die Pestkranken während der Belagerung seiner Heimatstadt. Viele Pastoren flohen damals, aber er blieb und öffnete sein Haus für die Kranken. In einem Jahr musste er 4500 Pestkranke beerdigen. Versucht euch da mal einen Tagesschnitt auszurechnen. An manchen Tagen waren es 40 bis 50 Tote. Inmitten dieser Umstände verfasste Martin dieses Dankgebet, das er vor den Mahlzeiten von seinen Kindern aufsagen ließ. Für ein Danke musste man manchmal einen hohen Preis bezahlen. Deshalb ist in der Bibel auch vom Dankopfer die Rede. Habe ich da was vergessen? Ja, unter diesen 40, 50 Tote, die es im Schnitt gab am Tag, war eine sogar seine Frau. Danken, auch wenn es einen alles kostet, sind wir das nicht demjenigen schuldig, der blutig und gemartert schuldlos für uns am Kreuz hing. Wenn wir uns entschließen dürfen zu danken, dann kann Gott beginnen, uns zu segnen. Entweder ändert sich die Situation oder aber die Umstände bleiben gleich und Gott verändert mich. Wir können uns heute entscheiden, wollen wir Gott nur verherrlichen, wenn alles glatt läuft? Oder beten wir ihn an, vertrauen und danken ihm, ganz einfach, weil er Gott ist, weil er es gut mit uns meint und weil ich beschließe, ihm etwas von dieser Liebe zurückzugeben, die er im Überfluss für mich hat, indem ich mich entscheide, gehorsam zu sein. Aus Liebe, nicht aus Angst vor Strafe. Gott fordert uns immer wieder dazu auf. Wenn ich also in meinem Leben etwas ändern möchte in puncto Dankbarkeit, dann müssen wir zunächst mal eine ganz bewusste Entscheidung dafür treffen. Dies aber wird nur dann geschehen, wenn wir es wirklich von Herzen wollen. Ich muss anerkennen, dass es keine Garantie gibt für vollkommene Gesundheit. Auch nicht für ein schmerzfreies Leben oder Erfolg oder Reichtum. Keine Garantie für ein Leben ohne Druck, Versuchung oder Verfolgung. Er hat mir das ewige Leben versprochen. Leben in der Fülle, allerdings nicht gefüllt mit materiellen Segnungen, sondern gefüllt mit Liebe, Freude, Frieden, und zwar jetzt schon, zu Lebzeiten. Er hat sich mir ganz und gar gegeben. Im Gegenzug gebe ich ihm die Rechte an meinem Leben. Wir dürfen allerdings nie den Fehler machen zu glauben, dass eine halbherzige Anstrengung reicht, um uns dankbarer zu machen. Es ist harte Arbeit von unserer Seite aus, um uns diese Dankbarkeit anzutrainieren. Sagt Gott, dass ihr alle Situationen und Lebensumstände ihm übergeben wollt, egal wie schmerzlich sie sind. Legt jeden Abend alles zu seinen Füßen und dankt ihm für die Kraft, die euch durch den Tag gebracht hat und dass seine Gnade am nächsten Morgen schon wieder neu ist. Entscheidet euch ganz bewusst, auch für scheinbar selbstverständliche Dinge zu danken, wie zum Beispiel fließendes warmes Wasser, euer Auto, den Kaffee am Morgen, dass ihr hören könnt, sehen, riechen und so weiter und so fort. Ein dankbares Herz ist eine Frucht, die reift an Tausenden von Entscheidungen, die wir treffen. Es entsteht nicht von jetzt auf nachher. Dankbarkeit treibt uns automatisch in Gottes Gegenwart. Wenn ihr Philipper 4, 6 bis 7, erinnert euch, das war der Vers, den ihr auswendig lernen solltet. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren. Wenn wir den Vers also zusammenfassen wollen, dann bedeutet es einfach ausgedrückt, in jeder Situation Gebet und Dank. Das führt zu unaussprechlichem Friede, der allen Verstand übersteigt. Das ist die Belohnung, wenn wir Gott gehorchen und uns in Dankbarkeit üben wollen. Dann wird er selbst seinen Segen über uns nicht zurückhalten. Dazu passt auch Sprüche 3, die Verse 5 und 6. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in all deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Das betrifft alle Lebenswege und Lebensbereiche. Dem Herrn gedenken, das bedeutet laut Lexikon, auf jemand oder etwas ehrend zurückdenken. Wie können wir das würdiger als mit Danken? Und zum Abschluss noch, es ist alles eine Frage der Perspektive. Ein Ungar ging eines Tages zu seinem Rabbi und beschwerte sich. Das Leben ist nicht auszuhalten. Wir wohnen zu neun in einem einzigen Zimmer. Was kann ich nur tun? Ohne zu zögern, antwortete der Rabbi, nimm deine Ziege mit in dein Zimmer. Der Mann schaute ihn verständnislos an, als hätte er nicht richtig gehört. Doch, tu, was ich dir sage, beharrte der Rabbi. Dann komm in einer Woche wieder zu mir. Nach 7 Tagen kam der Mann zurück. Er sah noch bekümmerter aus als zuvor. Wir halten es nicht mehr aus, sagte er zu dem Rabbi. Die Ziege stinkt. Der Rabbi riet ihm, dann geh nach Hause und lass die Ziege wieder heraus. Komm nächste Woche noch einmal zurück. Nach einer Woche kehrte der Ungar wieder strahlend zum Rabbi zurück. Und wie geht's dir jetzt, fragt der Rabbi. Das Leben ist herrlich, antwortete der Mann. Wir genießen jede Minute, nun wo die Ziege nicht mehr da ist und nur noch wir 9 im Zimmer sind. Wie gesagt, ist alles nur eine Frage der Perspektive. Amen.